M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Willkommen zu einer neuen Folge von M&S Talk zur qualitativen Marktforschung. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein kann und begrüße natürlich auch gleich meine liebe Kollegin Antje Schaffranitz.
Hallo Petra. Ja, ich finde es auch schön, dass du wieder hier bist, denn ich muss sagen, letztes Mal, es war schon ein bisschen einsam hier ohne dich. Ne?
Oh.
Ja, klar. Für heute, Petra, haben wir uns ja ein besonderes Thema vorgenommen, gell?
Ja, ja, heute geht's um ein Thema, das oft, wie ich finde, unterschätzt wird. Ja, und das, trotzdem es die Kraft hat, Forschung einfach emotionaler, tiefer und menschlicher zu machen. Ich rede vom Storytelling. Mhm. Und bevor jetzt einige unserer Hörerinnen und Hörer schon gelangweilt die Augen rollen, nein, wir reden heute nicht über PowerPoint-Ergebnispräsentationen mit Heldengeschichten. Ich möchte viel früher einsteigen, ja, sondern möchte einfach mal das Auge und das Ohr in unserem Fall darauf lenken, wie man die Geschichten bereits im Forschungsprozess nutzbar erzählen lassen kann. Ja? Wie sie hier schon eine Rolle spielen können und was sie dann eben auch so wirkungsvoll macht.
Mhm, genau. Und Petra, dafür bist du ja ganz spontan dann auch losgezogen diesmal, ne? Und hast kurz mit jemandem gesprochen, der beruflich ja eigentlich wirklich nur mit Geschichten verkauft, nämlich einen Whiskyhändler.
Ja, dieser Laden, der hat mich einfach inspiriert und ich fand das immer so toll, welche Geschichten er mir erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, ich fange das einfach mal ein, ja? Mhm. Denn wenn man bei Whisky wirklich nur auf Alkoholprozente oder Preise guckt, ne, dann übersieht man natürlich den eigentlichen Reiz. Ne? Die Story macht das Verkaufserlebnis in diesem Fall. Ja? Das heißt, der Weg, den der Kunde zum Produkt findet, ist das Ziel. Mhm. Im Prinzip ist das ja ähnlich wie bei unseren Projekten auch. Ja? Mhm. Aber das Auge unserer Kunden liegt oft mehr auf dem Ergebnis,
Absolut,
auf dem Weg dahin. Und deshalb würde ich diese Geschichten gleich gerne einfach mal ein bisschen veranschaulichen.
Super, ich freue mich.
Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Ich betrete den Laden Soul of Whisky. Der hat auch diesen schönen Slogan, es ist immer noch Zeit für einen Whisky. Die Tür geht auf und ich verlasse die Hektik der Oberursuler Fußgängerzone, betrete einen wirklich ruhigen Raum in warmen Farben, mit Regalen aus dunklen Hölzern, auf denen wirklich hunderte Flaschen mit ihren auch sehr individuellen Etiketten optimal ausgeleuchtet glänzen können. Mhm. Natürlich gibt's da eine bestimmte Ordnung, ne? Und man kann sich orientieren. Der Whisky ist sortiert nach Ländern, dann innerhalb der Länder wieder nach Regionen, dann wieder nach Distillerien. Also jede Menge Zubehör drumrum, ne? Auge und Nase gehen gleich auf die Reise, aber eigentlich bin ich da total überfordert, ne? Denn ich will ja nur ein Geschenk kaufen, ne? Und kenne mich mit Whisky überhaupt nicht aus. Für eine Kaufentscheidung brauche ich also mehr als die Fakten wie Herkunft, Prozente und Preis. Ich brauche eine Geschichte. In der gemütlichen Lounge-Ecke des Ladens treffe ich Norbert Oneck, die Seele von Soul of Whisky und unser Lieblingsmensch für diese Episode. Lieber Herr Oneck, was ist Ihre Lieblingsgeschichte rund um Whisky, die Sie nie vergessen werden?
Was ich nie vergessen werde, ist, als wir mal wieder einen Schottland-Besuch hatten und wir eine Unterkunft gesucht hatten und dann bei einem Whisky-Archäologen gelandet sind, von dem wir gar nicht wussten, was es überhaupt ist, Whisky-Archäologe. Und das tut mich natürlich bis heute noch nachhaltig beschäftigen, weil er hat natürlich irgendwie auch ganz intensiv sich mit dem Thema Whisky auseinandergesetzt und wie wurde Whisky denn früher hergestellt und überhaupt gelagert. Ja, also das, was man heute kennt in üblichen Flaschen, ist natürlich nicht das, was es früher mal gab. Ne?
Das heißt, was ist das Archäologische?
Er hat natürlich die Ursprünge, wo wirklich mal Whisky angebaut wurde, über geografische Analysen im Boden festgestellt, dass da Erhebungen waren und dort könnte mal eine Siedlung oder eine Brennerei gestanden haben und hat da Hand aufgebaut zu forschen, wo sind denn alte geschlossene, sogenannte Closed Distillerien entstanden oder wo noch die Überreste sind. Ja.
Merken Sie hier im Laden eigentlich tatsächlich, dass ein Whisky sich mit einer Geschichte besser verkaufen lässt als ein Whisky ohne Geschichte?
Definitiv. Die Geschichte vom Whisky ist über Jahrhunderte schon da gewesen. Und das, was natürlich in Jahrhunderten übertragen und weitergegeben wird an Informationen, ist natürlich das, was natürlich die Essenz des Whiskys ausmacht. Zu jedem Whisky gehört natürlich eine Geschichte. Und wenn die Geschichte von Rob Roy erzählt wird, denkt man natürlich automatisch auch an Whisky.
Welche Arten von Geschichten ziehen denn die Kunden an? Also gibt es zum Beispiel Unterschiede zwischen Geschichten für Sammler, Genießer oder Neulinge?
Also da ist es natürlich auch eine ganz große Bandbreite der Geschichtenerzählungen. Die Genießer sind natürlich immer erstmal an dem Geschmack interessiert. Und wenn sich dann darum natürlich noch eine Saga oder eine Ära entwickelt, ist es natürlich ganz maßgeblich, dass der Kunde auf jeden Fall von Interesse geweckt ist. Bei den Neulingen ist es einfach so, man probiert die geografischen Landschaften von Schottland darzustellen, von den Lowlands, Speyside, Highlands. Denn so wie das Terrain ist, so schmeckt auch der Whisky und der Sammler und der Whisky Enthusiast oder Nerd, der ist natürlich an ganz anderen Themen nochmal interessiert, ja.
Können Sie mir eine Geschichte erzählen rund um einen Whisky?
Natürlich, klar. Also es gibt sogenannte Campbelltown Distillerie, die liegt ganz unten an der Ecke von Schottland. Das ist so der kleinste Zipfel und da ist es natürlich maßgeblich. Da waren früher mal die Hochburg der Whisky-Distillation, da gab es über 42 Destillerien, heute nur noch 2,5 und da ist natürlich eine mit der letzten familiengeführten Distillerien, die Springbank Distillerie, und die ist natürlich faszinierend über die Generationen, wo sich der Markt und der Geschmack hinterentwickelt hat.
Haben Sie schon mal erlebt, dass jemand einen Whisky nur wegen der Geschichte gekauft hat, die Sie ihm drumherum erzählt haben? Also wo jetzt Geschmack und Preis völlig egal waren?
Weniger, dann der Kunde sucht natürlich auch zur Story dann halt auch seinen Genuss, weil wenn ich eine 0,7 Liter Flasche habe und ich die nur über die Geschichte verkaufe und der Kunde nach dem zweiten, dritten Schluck aus der Flasche feststellt, okay, die Story war schön, aber der Geschmack des Whiskys hat mich nicht überzeugt, dann ist es nicht maßgeblich, den Kunden hier aus unserem Laden rausgehen zu lassen mit einer Flasche, die er nicht unbedingt auch trinken möchte.
Wie erkennen Sie denn die passende Story für den jeweiligen Kunden? Orientieren Sie sich da eher am Produkt, also wie Sie es schon erzählt haben, Geschmack, Herkunft oder den Menschen, die diesen wunderbaren Tropfen brennen? Oder holen Sie eher den Kunden mit seiner persönlichen Geschichte ab?
Das ist eine Kombination aus allen drei Varianten. Zum einen ist natürlich immer ganz wichtig, der Mensch, der hinter der Destillation oder hinter der Produktion des Whisky steht, ist mir sehr, sehr wichtig. Dann der Mensch, der vor mir steht oder der Kunde, der vor mir steht, ist mir sehr wichtig. Und dann ist es eine Kombination aus allem, was dann zusammenspielt. Und dann finden wir im Prinzip auch den passenden Whisky für den Kunden. Denn unser Slogan hier im Laden ist ja auch, wir finden für Sie den passenden Whisky.
Super. Gehen wir nochmal an so ein Regal und Sie erzählen mir eine Geschichte zu einem besonderen Etikett.
So, dann sind wir jetzt hier bei Belle Blaire. Belle Blaire ist eine mit der ältesten produzierenden Unternehmen. Hier ist es einfach so, dass Belle Blaire rein, klassisch, schlicht in Handarbeit produziert, und als ich in der Destillerie war, war es auch ganz schön gewesen, wenn man durch die Destillerie laufen tut und sich die Produktionsstätte anschaut und mal ein bisschen links und rechts schaut, dann sieht man ab und zu mal irgendwo ein paar Spinnenweben und so, das macht den Charme aus, und die Destillerie von sich sagt selber, es ist hier kein Schickimicki, sondern hier wird gearbeitet, hier ist Handwerk, und das möchten wir halt auch verkörpern. Deswegen ist die Flasche auch so stylisch, ja. Hier spiegelt sich das Handwerk mit dem Spirit einfach wieder, im doppelten Sinne Spirit. Einmal der Spirit in der Flasche als Alkohol gehalten, dann der Spirit über das Design der Flasche. Und das ist halt wunderbar, was sie hier gemacht haben.
Super. Und irgendwo auf der anderen Seite erinnere ich mich noch an ein Etikett, das irgendetwas mit Bob Dylan zu tun hatte.
Jetzt hier zum Beispiel aus Amerika, wir sind ja auch Marktführer, oder was heißt Marktführer, auf jeden Fall hier im Rhein-Main-Gebiet der führende Bourbon-Händler, und da haben wir natürlich auch wunderbare Bourbon-Produkte, unter anderem von Heavensdorf, von Bob Dylan, der ja auch Künstler ist. Viele dachten natürlich früher, dass Bob Dylan der Inhaber der Destillerie ist. Nein, Bob Dylan ist auch Künstler und hat hier natürlich die Möglichkeit gehabt, durch die hufeisernen Tore, die er für die Destillerie produziert, sich auf der Flasche mit seinem künstlerischen Know-how zu verewigen. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Da gibt es 3 verschiedene Abfüllungen und jede Abfüllung ziert natürlich auch vom anderen Motive auf der Flasche.
Und zieht so eine Geschichte dann nochmal einen anderen Käufer, einen anderen Kunden an?
Definitiv, weil erstmal die Spannung geweckt wird und auch das Interesse, das Produkt zu probieren. Und wir arbeiten ja hier im Genussbereich und jeder möchte natürlich was probieren. Und wenn natürlich das im Vordergrund steht, mit dem der Kunde sich dann natürlich auch identifizieren kann, jetzt zum Beispiel Bob Dylan kennt ja jeder, dann ist natürlich die Neugier geweckt, den Whisky auch mal zu probieren. Und wenn dann natürlich auch wieder beides zusammentrifft, Geschmack und Story, dann ist es wunderbar für den Kunden. Er geht hier mit dem Produkt raus, wo er einfach zufrieden und happy ist.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft und die spannenden Geschichten. Danke sehr.
Ist doch tatsächlich spannend, Antje, oder? Ja, klar. Also beim Zuhören habe ich auch gleich gemerkt, wie viele Aspekte aus der qualitativen Marktforschung da auch wirklich mitschwingen.
Klar. Und in einem echten Interview hätte ich natürlich hier jede Menge Stoff zum Nachhaken gehabt, ja. Und wäre locker auf unsere üblichen 60 Minuten im Gespräch gekommen, ne? Aber wir haben schon hier in diesen kurzen Schnipseln ganz viele Spuren gesehen, die uns zeigen können, welche Bedeutung Storytelling bei qualitativen Marktforschungsprojekten wirklich dann auch entfalten kann.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Anstelle eines konkreten Rezepts wollen wir mit den Worten unseres Lieblingsmenschen im Hinterkopf 6 verschiedene Konzepte vorstellen, die uns zeigen, wie man Storytelling bereits bei der Erhebung von Daten, also im Interview selbst, einsetzen kann.
Mhm, genau. Fangen wir mal mit Konzept 1 an, nämlich Storytelling als Erkenntnisgewinn. Ne? Mhm. Petra, ich kann zum Beispiel in Gruppendiskussionen Teilnehmende mit unterschiedlichem Wissensstand einladen und dann gemeinsam, ne, ähnlich wie beim Whisky-Archäologen, den Forschungsgegenstand, den mein Kunde verstehen möchte, dann wirklich gemeinsam erarbeiten.
Richtig. Und Konzept 2 wäre Storytelling-Analyse jenseits des Inhaltes. Was ist das denn? Also hier fragen wir uns beim konkreten Projekt, wie die Geschichte erzählt wird. Wer sind unsere Helden? Welche Konflikte gibt es? Und welche Spannungsbögen lassen sich identifizieren? Und über eine solche Struktur können wir dann die Inhalte selbst begreifbar machen. Das heißt, die Story wird im Interview wie ein Film aufgebaut. So kann man sich das vorstellen, ne? Und füllt sich während der Erzählung der Teilnehmenden mit Leben. Und das ist doch letztendlich genau das, was Norbert Ohneck mit Stories rund um Rob Roy gemeint hat.
Mhm, genau, ja. Sprechen wir über Konzept 3, die Unheard Stories, die Lücken. Ne? Mhm. Denn interessant ist auch zu schauen, welche Geschichten in einem Interview eben nicht erzählt werden, Petra. Mhm. Ne? Also gerade Patienteninterviews, ne? Mhm. Caregivers, da ist es natürlich besonders spannend. Ne? Warum spricht also jemand über die Herkunft eines Whiskys, nicht aber über das Trinkerlebnis selbst? Werden die rationale und emotionale Ebene denn getrennt? Natürlich unterbewusst, ne? Und wenn ja, warum ist das so?
Reden wir über Konzept 4, Mikro-Storytelling. Manchmal reicht nämlich schon eine einzige Szene, ja, oder ein einziger Satz eines Interviewpartners für die Entwicklung einer lebendigen Geschichte, die wir Moderatorinnen dann entdecken und explorieren können. Ich mache auch hier mal ein Beispiel. Der Interviewpartner sagt, ich habe den Whisky zu Weihnachten geöffnet. Hier schließen sich doch sofort jede Menge Fragen an, ja, die einen Zugang zu ganzen Lebenswelten eröffnen können. Also, warum gerade dieser Tropfen für das Fest der Feste? Ja, warum wird der aufgespart und nicht irgendein anderer? Was bedeutet denn Weihnachten generell? Wie wird gefeiert? Alleine, in Gesellschaft? Welchen Einfluss hat dann der Anlass, das Ambiente und vor allen Dingen der emotionale Zustand auf die Wahl des Whiskys und? Ja, also auch hier Zeit eigentlich 60 Minuten voll zu kriegen.
Ja, genau, absolut. Und da sind wir auch schon bei Konzept Nummer 5, nämlich kollaboratives Storybuilding. Denn wenn wir diese Geschichte in einer Gruppendiskussion erzählen lassen, dann entwickeln sich ganz unterschiedliche Geschichten dann daraus, ne? Die man dann im Sinne eines Forschungsauftrags auch per Rollenspiel zu einer Zukunftsvision dann entwickeln kann, ne?
Richtig.
Neue Whisky-Sorten zu entdecken, ja, speziell für Feste, für Weihnachten, ne, wenn man genau weiß, was hier die Teilnehmenden sich wünschen.
Genau. Und das ist dann quasi das Gegenbeispiel zur Whisky-Archäologie, ja, die sich ja über die Vergangenheit Wissen erarbeiten will. Und wir können dann mit einem solchen Konzept des Story-Buildings, entweder im Einzelgespräch oder in der Gruppendiskussion, im kollaborativen Story-Building, dann weiter ganze Geschichten für die Zukunft einer Marke, einer Destillerie oder was auch immer dann weiterentwickeln. Und was uns jetzt noch fehlt, ist das Konzept Nummer 6 und das ist das visuelle Storytelling. Denn anstatt nur über Whisky zu reden in einem Interview, könnten wir natürlich auch einen Comic anfertigen lassen, ja, oder die Reise zur perfekten Flasche zeichnen lassen. Oder wir lassen eine Collage erstellen für das präferierte Flaschenetikett. Und hier zeigt sich doch auch, wie nah das Storytelling bei der Datenerhebung, ne, mit den von uns qualitativen Forschern so gern eingesetzten Projektionstechniken zusammenfällt.
Ja, das stimmt. Aber mit dem Stichwort Comic, Petra, denke ich natürlich sofort wieder an eine ganz besondere Art des visuellen Storytellings. Mhm. Und da würde ich ganz gern wirklich mal von einem Projekt ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern.
Oh ja.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, Petra, ich musste dich ja sogar bitten, vor unserem Podcast mir diese visuellen Storytellings nochmal rauszusuchen. Hatten wir ja schon mal in dem Podcast. Wir erinnern uns nicht mal an das Thema, aber ich habe die visuellen Stories vor mir gesehen. Ich habe gesehen, wie die Geschichten hier aufgemalt worden sind. Mhm. Ich wusste, dass es die Farben Orange und Blau sind. Ich habe es genau vor mir gesehen, ne? Aber konnte mich nicht mehr genau ans Thema erinnern. Mhm. Und es war so ein schönes Projekt, denn wir hatten tatsächlich parallel zu meinen Interviews eine Zeichnerin dabei, die sofort die Teilnehmenden, in dem Fall hatten wir, es war das Thema Alopecia, also wir hatten Männer und Frauen, die starken Haarverlust hatten, teilweise schon seit vielen Jahren, teilweise relativ neu, Haare, die auch unterschiedlich nachwachsen, manche, die gar keinen Haarwuchs mehr haben, manche, wo es kleine Stoppeln waren. Mhm. Und hier haben wir die Patient Journey mitlaufen lassen. Hier haben wir die Zeichnerin gebeten, eben diese Patient Story, diese Patient Journey parallel zum Interview direkt zeichnen zu lassen, sodass wir am Ende dieser Gruppendiskussionen, 3 Stück hatten wir an der Zahl, sofort 3 Bilder hatten. Und es war einfach nur genial. Die Emotionen kamen rüber. Ja, also die Rolle des Friseurs ist mir noch so Erinnerung geblieben, die so viel wichtiger ist als die des Dermatologen. Es waren viele Ernährungsdinge, natürlich auch immer wieder die riesen Pillendosen, ja, Wünsche, die wunderbar gezeichnet worden sind. Also ein ganz tolles Projekt.
Und was ich auch toll fand, dass man dann diese 3 Gruppendiskussionen und die unterschiedlichen Patient Journeys, die da entstanden sind, wenn man sich die nochmal nebeneinander gelegt hat, wie sehr man in diesen Wimmelbildern dann doch strukturelle Unterschiede hat erkennen können, wie die Gruppen getickt haben, also wie die Teilnehmenden unterschiedlich drauf waren. Denn wir hatten sie ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr unterschiedlich rekrutiert. Ja. Das waren unterschiedliche Zielgruppen. Und das hast du genau gemerkt.
Absolut.
Und dass das sich dann auch in diesem Bild so dargestellt hat, auf das man stundenlang draufschauen kann und immer wieder was Neues entdeckt, das war wirklich sehr beeindruckend.
Ja, und ich sag mal, diese Story, gerade für Menschen, Kunden, die eben nicht dabei waren, die brauchen sich diese 3 Bilder, können sie sich nebeneinander legen und haben sofort eben genau diesen Eindruck, ja, was wir für unterschiedliche Menschen hier hatten. Die auch in allein diese Mini-Vorstellungsrunde schon so toll gestaltet wurde, ja, dass man schon sofort einen Eindruck hatte, oh, mit wem hat sie denn hier gesprochen?
Ja, genau. Und das ist doch dann auch wieder eine wunderbare Brücke, ja, dass man direkt aus dem Interview dann in die Analyse kommt, dass da nicht so ein Bruch entsteht, ne, sondern dass man direkt dort weitermachen kann und die Analyse anschließen kann.
Ja, und das Beispiel zeigt im Prinzip doch sehr schön, Petra, ne, dass wir in unseren qualitativen Interviews eben nicht nur nach Antworten fragen dürfen, ne, sondern unsere Gesprächspartner zu Erzählungen wirklich ermutigen müssen.
Genau, denn bei der Analyse und Auswertung qualitativer Interviews können wir uns ja auch nicht nur auf die bloßen Daten verlassen. Da zählen wir ja auch nicht Buchstaben oder Wörter, ja, sondern wir müssen zwischen den Zeilen die gesamte Bedeutung herausarbeiten und lesen können.
Unser aktueller Aufreger.
Und was mich aufregt, ja, ist schnell erzählt, um im Thema zu bleiben. Was mich aufregt, sind vollgestopfte Leitfäden, ja, in die unsere Auftraggeber, nachdem wir ihnen einen Entwurf geschickt haben, noch alles reinpacken an zusätzlichen Fragen, was sie schon immer mal wissen wollten, ja, wo wir dann dank KI-gestützter Zusammenfassung und Strukturanalyse sehen, dass wir am Ende solcher voller Gespräche als Moderatorinnen mehr als 50% der Redebeiträge hatten, ja, und damit, würde ich sagen, sind unsere Interviewpartner kaum zu Wort gekommen. Ja, also was mich aufregt, wenn man versucht, aus Leitfadengesprächen einfach einen langen Fragebogen zu machen. Denn dann entwickelt sich keine Story. Da wird nichts erzählt, das den Auftraggeber weiterbringt.
Also grundsätzlich teile ich diese Aufregung natürlich, Petra. Und jetzt mit der KI-Auswertung ist es ja auch so witzig, weil wir tatsächlich mal die Prozentangaben haben.
Das meine ich das, doch.
Genau, ich weiß. Sonst hat man ja immer nur so ein Gefühl, ne? Ja. Aber da sieht man mal, wie das variiert, ob der Teilnehmer 52% Redezeit hat oder über 80, ja, was ich auch in ein paar Interviews habe.
Genau.
Total interessant.
Ja.
Aber ich muss auch ein gutes oder ein Gegenbeispiel sagen. Ich habe ja letztens auch eine Studie gehabt zu einem seltenen Tumor. Der Kunde hat das Thema, diese Indikation ganz neu entdeckt. Ja, wir hatten nur 45 Minuten. Aber ich hatte tatsächlich einen ganz kurzen Leitfaden und sehr viel Freiheit hier, meine Fragen zu stellen und auch Antworten in einer kleinen Story auch zu generieren.
Eben. Und das sind doch dann die interessanten Gespräche. Und die Kunden merken es doch auch hinterher, ne? Weil sie dann sagen, oh, dieses Interview Nummer 4, können wir uns das nochmal anhören? Können wir das nochmal auch hier an unser Team weitergeben? Und das sind dann meistens die, wo du mit 4, 5, 6 Fragen, ja, und gar nicht mehr, die ganze Welt eröffnet hast, ja. Und insofern hatte ich dann auch noch letzte Woche ein schönes Beispiel, ja, wo genau das auch mal wieder passiert ist und ich dann das Feedback bekommen habe. Es wäre so schön, mir einfach nur das Ziel der Studie nennen zu müssen. Ja, und dann kann man entspannt zuhören, wie sich die Antworten entwickeln.
Ja, genau. Und du merkst aber auch, der Auftraggeber braucht in uns schon auch Vertrauen. Ne?
Ja.
Das ist wirklich, also sie dürfen es uns erklären. Und wenn sie dann Vertrauen haben und uns wirklich gesagt haben, was sie brauchen, was sie wollen, was hier die Ziele dieser Studie sind, dann kriegen wir das auch raus auf diese Art und Weise.
Genau. Und sie dürfen uns nicht nur erzählen, was sie wollen, sie müssen auch.
Ja.
Und so sehe ich im Prinzip Leitfäden. Ja. Also ein Leitfaden, ja, ist ein Briefingpapier, ja, in dem sich quasi das Institut mit dem Kunden über die Zielsetzung einigt. Dass man sieht, jeder hat es verstanden, worauf es hinauslaufen soll. Ja?
Ja.
Und es ist eben kein Fragebogen, in dem man einzelne Fragen peu à peu abhakt.
Genau. Aber wir arbeiten ja auch mit vielen Profis auf der Gegenseite oder nicht auf der Gegenseite, auf der Kundenseite zusammen, ja, die internationalen Institute. Und von daher können wir das sehr gut auch durchführen.
Genau. Da sind wir dann immer froh über den Counterpart der betrieblichen Marktforscher, ja, die uns dann den Rücken frei halten. Okay, wir haben hoffentlich heute zeigen können, dass Storytelling eben kein Bonusmaterial ist, ja, dass man irgendwie im Anschluss an die Feldarbeit in der Auswertung einsetzt. Es ist eine methodische Kraftquelle und zwar von Beginn an.
Schön gesagt, und, Petra.
Danke. Und vielleicht konnten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja inspirieren, das Thema auch nochmal neu zu denken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns oder teilen Sie die Episode gerne mit allen, die gute Geschichten lieben. Mit oder ohne Whisky im Glas.
Ja, also, das war's für heute. Es verabschieden sich
Petra
und Antje. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes.
Das war unsere heutige Episode von M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von M&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.